Ich möchte Sie grüßen, nicht nur hier, sondern auch drüben, die durch die Übertragung mit uns verbunden sind, auch unsere Kranken, die über das Tonband teilnehmen an unserem Gottesdienst. Wir freuen uns an unserem Herrn Jesus Christus. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Die auf diesen Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wir singen miteinander dieses Lied, Jesus Christus herrscht als König, 96, die Verse 1, 5 und 7. Jetzt mit Jesus reden. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass das jetzt in der Mitte steht und dass du uns das jetzt sagen lässt, dass du der Herr bist über alles und alle Macht bei dir ruht. Herr, du kennst unsere Ängste. Du kennst unsere Traurigkeit. Ja, du weißt auch, wie oft wir versagt haben in den letzten Tagen, die zurückliegen, weil wir dir nicht vertraut haben. Wir bekennen es vor dir, dass es Schuld ist, Sünde gegen dich. Herr, wir bitten dich, lass du jetzt wieder etwas Neues bei uns anbrechen. Rufe du uns wieder neu in deine Nachfolge hinein, dass wir dir dienen können und unser Leben etwas ausrichtet für dich. Herr, bewahre uns jetzt davor, dass wir nur in diesem Gottesdienst eine fromme Schau machen. Rede du mit jedem von uns. Geh du jedem nach, dass jeder von uns von dir verwandelt wird. Und so dürfen wir dir jetzt auch in der Stille sagen, das, was jeden von uns bewegt. Danke, Herr, dass du unser Beten hörst. Amen. Ihr Konfirmanden, kommt bitte vor. Schon mal halb krank. So ist gut. Ja.
Da guck zu mir hin. Guck zu mir.
Wir haben in unserem Konfirmandenunterricht, der ja schon einige Wochen läuft, uns große Mühe gegeben, der Frage nachzugehen, wie man überhaupt auf die kühne Behauptung kommt, von Gott zu reden. Wir haben die Tiefen des, so kann man sagen, des Weltalls miteinander durchforscht und wir haben biologische Grundgeheimnisse aufgerührt, soweit wir das als Amateure überhaupt können. Und es war uns eine interessante Entdeckung, dass es in der ganzen Geschichte unserer Menschheit nie Menschen gegeben hat, die nicht davon etwas gespürt haben, dass es eine göttliche Macht gibt. Aber dieses große Fragen blieb, wo ist Gott in meinem Leben? Und es gibt alle Religionen als verzweifelte Versuche, Antwort zu finden. Und das letzte Mal haben wir einfach die Behauptung von Menschen daneben gestellt, die sagen, Gott offenbart sich, Gott gibt sich zu erkennen durch sein Reden. Da war ein Abraham, der sagt, Gott sprach zu mir. Dass es Menschen gibt, mit denen Gott ganz besonders redet, Propheten, dass Gott spricht. Und dass Glaubende dann gemerkt haben, wenn er spricht, dann geschieht's. Wenn er gebietet, dann steht's da. Wenn wir euch heute eine Bibel schenken, dann geben wir euch diese Bibel, weil wir davon überzeugt sind und weil wir als Gemeindeglieder das in unserem Leben erfahren haben. Das ist wahr. Gott offenbart sich durch sein Wort, durch sein Reden, so wie er in der Geschichte des Volkes Israels in Jesus von Nazareth, in dem Wort der Apostel gesprochen hat. Da redet er noch heute mit uns. Und es ist unser Wunsch, ihr lieben Konfirmanden, dass ihr in diesem knappen Jahr, das wir jetzt noch miteinander haben, nicht bloß ein Stück Unterricht habt, sondern dass ihr selber in der Stille bei euch zu Hause über den Problemen, den heute ein junges Leben mit 13, 14 Jahren hat, ihr ins Gespräch mit diesem redenden Gott eintretet. Und wir wollen für euch beten, dass ihr Jesus, den Herrn, selber findet. Stefan Lindner, das Lied vom Worte Gottes 144, alle drei Verse. Das ist eine brennende Frage, wie man zum Wort Gottes, zur Bibel stehen soll. Es ist gut, dass Jesus selber darüber gesprochen hat. Wir stehen ja in einer Fortsetzungsreihe über diese Bergpredigt. Matthäus 5 sind wir jetzt, Vers 17 bis 37. Ihr habt ja jetzt eine Bibel, ihr könnt da mitlesen. Es ist gut, wenn er kontrolliert, ob das stimmt, was ich sage. Die Bibel ist die verbindliche Richtschnur für uns. Ihr sollt nicht wähnen, sagt Jesus, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn ich sage euch wahrlich, bis das Himmel und Erde vergehe, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis dass es alles geschehe. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, es sei denn eure Gerechtigkeit besser als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, zum Volk Israel vor dem Sinai bei der Gesetzgebung, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichtes schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichtes schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer aber sagt, du gottloser Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und wirst allda eingedenk, dass dein Bruder etwas wider dich habe, so lass allda vor dem Altar deine Gabe und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und alsdann komm und opfere deine Gabe. Sei willfährig deinem Widersacher bald, solange du noch mit ihm auf dem Wege bist, auf dass sich der Widersacher nicht überantworte dem Richter. Und der Richter dem Diener, und werdest in den Kerker geworfen, wahrlich, ich sage dir, du wirst von dannen nicht herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlest. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer schon eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, eine verheiratete Frau, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dir aber dein rechtes Auge Ärgernis schafft, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist dir besser, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dir deine rechte Hand Ärgernis schafft, so haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist dir besser, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der solle einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, der macht, dass sie die Ehe bricht, und wer eine Geschiedene frei, der bricht die Ehe. Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid tun und sollst Gott einen Eid halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel. Herr, du triffst uns hart. Lass die Wunde nicht zuheilen, bevor wir ganz genesen sind. Amen. Do it yourself ist heute das große Programm, und die Bücher mit Anleitung zu handwerklichem Selbermachen sind heute beliebt. Was es auch ist, ob einer seinen Teppichboden selber verlegen will oder ob einer mitten in der Großstadt einen Hasenstall bauen will. Do it yourself. Es gibt für alles Bücher, wie man das machen kann. Wie man einen Nullleiter verlegt, so dass nicht jede Türklinke unter Strom steht. Aber es gibt ein Gebiet, ich glaube, da ist bei Anleitungen zum Selbermachen der Markt noch gar nicht richtig ausgeschöpft. Da können Sie noch ein großes Geschäft machen. Das ist das Thema unserer heutigen Predigt, fertig werden mit sich selbst. Ich beobachte, dass viele Menschen interessiert sind, wenn man ihnen eine Anleitung gibt, wie man mit seinen Problemen fertig wird. Nun, es will ja jeder nicht gleich zum Psychologen gehen. Aber wie wird man denn so mit den kleinen alltäglichen Eheschwierigkeiten fertig? Ich habe keine, andere Leute nicht, also von denen reden wir. Wie man seine Geldnöte löst oder was macht man, wenn Kinder frech sind, Erziehungsfragen. Was macht man bei Schulnöten? In Illustrierten ist ja dieses Feld schon ein bisschen abgegrast. Da gibt's Frau Olga Weiß Rat oder fragen Sie Frau Angelika oder Dr. Textor gibt Antwort und wie die alle heißen. Aber all diese Ratgeber haben eine Schwäche. Oft sind sie sehr oberflächlich und sie verschweigen uns, dass sich viele persönlichen Probleme gar nicht lösen lassen. Denn viele persönlichen Probleme, die wir haben, die sind ja nicht bloß Probleme von mir. Da sitzen doch in einem Parlament die intelligentesten Köpfe eines Volkes beieinander. Und statt dass sie die anstehenden Fragen lösen, bewerfen sie sich nur mit Verdächtigungen. Da gibt es einen Zusammenschluss aller friedliebenden Völker der Welt, die UNO. Und sie kann die ganzen Konflikte der Welt ja nicht lösen. An was liegt das denn? Das ist doch nicht bloß böser Wille dieser Menschen. Da wird Jahr um Jahr der Friedensnobelpreis verliehen, aber es gibt nach wie vor Kriege. Da haben wir die Nationalökonomie und andere Wissenschaften zur höchsten Blüte getrieben, aber es gelingt der vereinigten Wissenschaft nicht, den Hunger zu bekämpfen und Gerechtigkeit auf der Welt herzustellen. Und wenn wir sagen, ich muss mit meinen Problemen fertig werden, ja, wie soll ich denn mit meinen Problemen fertig werden? Auch im Do-it-yourself-Verfahren, wenn die intelligenten und begabten Leute und die ganzen großen Zusammenschlüsse der Welt das nicht einmal fertig bringen. Ich bin froh, dass Jesus zu diesem ganz praktischen Thema unserer Probleme, das Fertigwerden mit sich selbst, gesprochen hat. Und dass er uns heute ein Wort gibt, an dem es wirklich nichts mehr zu deuteln gibt. Ich möchte es unter drei Hauptüberschriften versuchen, noch einmal zu interpretieren. Zuerst, lasst euch von eurer Menschenwürde nichts abzwacken. Das Problem mit unseren täglichen Reibereien, die wir haben, die uns manchmal so zusetzen, dass wir schon körperlich krank werden, die sind ja von uns einfach oft nur so zu lösen, dass wir sagen, wir müssen uns eben arrangieren. Ich lebe einfach mit schwierigen Menschen zusammen. Nun, wie soll ich es machen? Vielleicht haben Sie das Glück, im Einfamilienhaus zu wohnen, aber wenn Sie schon so ein paar schwierige Mietparteien bei sich so in der Gegend haben, dann wissen Sie, dass man das einfach nicht bloß so mit Liebe lösen kann. Man muss auch mal auf den Tisch schauen, sonst kommt man ja nicht weiter. Und wenn Eltern ihren Kindern, und wir haben heute junge Leute unter uns, unsere Konfirmanden, wir freuen uns, dass sie dieses Jahr uns begleiten, wenn Eltern diesen jungen Leuten Rat fürs Leben mitgeben, dann wird so mancher Vater mit Recht sagen, also bitte, lass dir nicht alles bieten. Du musst schauen, wie du in deinem Leben, und jetzt kommt das Wort, durchkommst. Das ist die große Parole. Schau, wie du durchkommst. Wie kommen Sie eigentlich durch, so in der vergangenen Woche und in der kommenden Woche? Jesus hat ja von diesen Dingen allen gesprochen. Von dem Streit mit den Menschen um uns her, von den Gefühlen, die wir haben, die unbefriedigt sind, von den nichtssagenden Worten, die wir reden. Der Henry Kissinger, der ist jetzt 26.500 Kilometer zwischen Jerusalem und Damaskus gependelt, stand gestern in der Zeitung. Ich habe es nachgemessen im Atlas, das sind Luftlinie 215 oder 20 Kilometer zwischen Jerusalem und Damaskus. Ein Katzensprung für so ein Flugzeug im Jet Set, so wie München, Stuttgart. Aber der ist so oft hin und her gependelt, weil er einen Kompromiss suchte. Ob man da oben am Hügel Hermon nicht noch ein Stück zurück kann und die verdünnte Zone so machen kann und 100 Soldaten weniger in Quneitra stationiert von der UNO und vielleicht, und dann sucht man, wie man durchkommt. Das ist ja das Gleiche, wie man durchkommt. Da werden die Kompromisse ausgehandelt und im täglichen Leben sind wir so großzügig geworden, Kompromisse auszuhandeln, wenn ich nur durchkomme. Wenn Eltern ihren Kindern sagen, Hauptsache, dass du durchkommst im Leben, dass du deinen Weg gehen kannst. Und da sagt Jesus, nein, das ist ein Irrtum. Nein, das ist ein Irrtum. Ihr könnt doch keine Kompromisse machen. Ja, auf was könnt ihr denn nur Kompromisse machen? Auf Kosten eurer Würde. Und wenn ihr auf Kosten eurer Würde Kompromisse macht, zerstört euer eigenes Leben. Was ist denn die Würde des Menschen? Junge Leute meinen, die Würde eines Menschen wäre, dass er zwei Füße hat zum Fußball spielen, wie Franz Beckenbauer. Oder dass er boxen kann, oder dass er denken kann. Die Bibel sagt, die Würde des Menschen besteht nicht in seinen Füßen. Jesus hat drastisch gesagt, du kannst die Hand abhacken. Deshalb hast du deine Würde noch lange nicht verloren. Du kannst keine Füße mehr haben. Du bist trotzdem noch lange nicht deiner Würde beraubt. Lieber lässt er die Hand abhacken, als dass du an deiner Würde dir was abschneiden lässt. Was ist denn die Würde? Dass wir von Gott bestimmt sind, Ebenbilder zu sein, lieben, wie er liebt, vergeben, wie er vergibt, barmherzig sein, wie er nur barmherzig sein kann, dass über meinem Leben dieser göttliche Adel steht, dass wir das in unseren täglichen Streitigkeiten, in dem Rennen und Jagen dauernd vergessen, dass wir Leute, die wir in der Bibel doch zu Hause sind, wir sind doch heute Morgen Leute, die mehr oder weniger gern Jesus nachfolgen wollen, die Christen sein wollen, und dass wir das verlieren, obwohl Jesus das so hart und so scharf gesagt hat, die Würde deines Lebens, die liegt doch darin, dass du lieben kannst, dass du versöhnen kannst, dass du rein sein kannst, dass du edle Gedanken hast, dass dein Wort Ja, Ja sagt und es ist Ja, und dass du Nein sagst und es ist Nein. Wie kann man bloß Kompromisse machen, um durchzukommen? Hauptsache, man kommt durch in der Verwaschenheit zwischen Lüge und Wahrheit. In der Verwaschenheit einer sogenannten neuen Moral, ob man auch befriedigt ist, ob man zu seinem Recht kommt, wo man doch dort gar nicht zum Recht kommen kann, weil man nicht zu seiner Würde kommt. In den letzten Tagen hat eine meiner Töchter in der Schule eine kleine Schwierigkeit gehabt und da hat die Lehrerin verlangt, dass die Eltern das durch einen Brief quittieren, dass man also von dem Sachverhalt Kenntnis nimmt. Und es geht dann ja so, wie das meine Tochter mir erzählt hat, konnte ich der Lehrerin nur schreiben, meine Tochter hat richtig gehandelt. Nicht? So sind ja Eltern. Sie schützen ihre Kinder und sagen, nun meine Tochter macht es immer recht, die Lehrerin macht es immer falsch. So stehen wir für das Recht unserer Kinder hin, ob es pädagogisch klug ist oder nicht. Aber interessant ist, dass Jesus für unsere Würde eintritt. In der ganzen Bergpredigt. Wenn Jesus so hart und so scharf redet, dann sagt er das. Dein Leben ist kostbarer, größer, schöner, edler, als dass du um einer zeitlichen Karriere willen nur etwas davon aufs Spiel setzt. Dein Leben ist so kostbar, als dass du nur bei einer Erbauseinandersetzung nur einen Gedanken dran verwendest. Es könnte anders geregelt werden, um deines Rechtes willen. Dein Leben, denk doch an deine Würde. Lasst euch von der Menschenwürde nichts abmarken. Das ist das, was Jesus unter Menschenwürde versteht. Das Zweite, wagt das Unerträgliche, wagt das Unerträgliche. Wenn man diese Worte liest, jetzt wenn wir in einem Bibelkreis, in einem Hauskreis beieinander wären, dann wird ja hoffentlich sofort jetzt einer kommen und sagen, also bitte, das kann man doch nicht leben. Wer zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist es hohen Rates schuldig. Wer sagt, du gottloser Narr, der ist es höllischen Feuers schuldig. Wie soll man denn so leben können? Wenn Jesus schon unsere Gedanken ins Licht sieht, da kann ja kein Mensch mehr vor ihm bestehen. Und da hat man sich's angewöhnt unter Christen, dass man, das ist eine alte, traditionsreiche Geschichte, Sie können hier berühmte Leute in einer Ahnengalerie dafür anführen, dass man die Bergpredigt nicht wörtlich verstehen soll. Sie behaupten Verfahren, dass man die ganze Bibel nur in einem Sinnbild verstehen will, eben, dass nur das zum Sinn hat, was man selber hören will. Es ist völlig unmöglich, diese Worte Jesu, es sei denn, man erklärt Jesus für verrückt, diese Worte als sinnbildlich zu erklären. Jesus meint das. Und dann sagen wir aber, man kann doch nicht leben mit diesen Worten. Wenn einer heute vielleicht hier sitzt im Gottesdienst und sagt, ich kenne schon seit längerer Zeit die Bibel nicht mehr, ich habe sie längere Zeit nicht gelesen, der hört die Worte zum ersten Mal, der muss ja aufstehen, rauslaufen, sagen, das kann ich nicht ertragen. Der ist ja gar nicht gewohnt, dass man im Leben etwas aufarbeiten kann. Ich kann doch nicht im Angesicht dieser Worte leben, da werde ich ja krank darunter. Aber ich könnte mir denken, dass Jesus dann weiterfragt und sagt, so, ihr könnt mit diesen Worten nicht leben. Ja, aber wie könnt ihr denn mit den Tatsachen leben? Ja, stimmt das nicht, dass es so aussieht in eurem Leben? Ertragt ihr nur die Worte nicht oder ertragt ihr auch die Taten nicht? Dann sagen wir, ja sicher, es hat uns auch belastet, dass das vorgestern so lief bei mir, aber ich bin schon wieder drüber weg. Unsere ganze Heilkunde in dieser Sache heißt vergessen. Und Jesus fragt, könnt ihr es wirklich vergessen? Diese furchtbaren Wunden eures Lebens, wo ihr euer Leben selber zerstört habt. Wir ertragen es nicht, wenn er es ins Licht zieht, aber es kommt ins Licht. Es geht da so wie bei den Brüdern Josefs, die den Josef nach Ägypten verkauft haben. 20 Silberlinge, das war ein Kleingeld. Und dann gingen Jahre drüber hinweg. Schier der Vater hat schon vergessen gehabt. Und irgendwie ganz, ganz, ganz spät, in einer ganz anderen Verwicklung, für die Brüder war das eigentlich eine Verwicklung, wie wenn ein Polizist einen Strafzettel aufschreibt, so eine Angst, die geschwind über ihr Leben kommt, als da Josef sie ängstet, sie erkennen ja den Josef gar nicht, da sagen sie, das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Glauben Sie doch nicht, in unserem Leben wachse über irgendetwas Gras. Sondern wir sind ja so gescheuchte Leute, weil in Augenblicken, wenn wir plötzlich krank sind und nicht wissen, ob wir nochmal genesen, wenn Menschen übel mit uns mitspielen, wenn Kriegszeiten und Nöte und Armut kommen, wenn Ungerechtigkeit uns widerfährt, auf einmal, wir reden mit niemand drüber, dann geht's uns wie den Brüdern. Ach, und manche Eltern denken über den Bosheiten ihrer Kinder gar oft daran, was sie ihren Eltern oft ins Gesicht gerufen haben. Und ich glaube, dass nicht einer an einem Grab steht, der nicht an das denkt, was er jetzt versäumt hat. Wir leben dauernd im Angesicht der Tatsachen. Und Jesus sagt, ihr könnt nur die Worte nicht ertragen. Ihr meint, damit sei etwas gelöst, wenn man die Bergpredigt sinnbildlich auslegt. Ihr müsst doch im Angesicht der Tatsachen leben. Und in unserem Leben liegt es drin, ich denke jetzt immer, wenn diese Zeitungsberichte kommen von diesen Giftmülldeponien in Malsch und wo die überall sind, da liegen so Giftfässer und die sind noch zu, aber man weiß nicht, wann der Rost die aufknackt und dann läuft das alles ins Grundwasser rein. Das hebt ja noch, rührt die Sache nicht an, wenn ihr jetzt mit der Planierraube reinfahrt, dann platzen die Fässer auf, nicht? Vorsichtig, vorsichtig, nur behutsam, lasst sie so liegen, es ist ein bisschen Erde drüber. Nein, Jesus zieht es ans Licht. Denn er lebt nicht nur im Angesicht dieser Worte, sondern er lebt auch im Angesicht dieser Tatsachen dieser Welt. Und wenn Sie jetzt einmal im Geist noch einmal das Leben Jesu an sich vorüberziehen lassen, dann wird Ihnen das ganz befreiend sein, dass Jesus sogar zu Menschen hinging, deren Leben völlig zerstört war, wo es dunkel war, wo es bloß noch von Hass glühte und wo er hinging, um diesen Menschen zu sagen, es gibt eine Sanierung dieser Mülldeponie. Man kann es heil machen und man kann diese Giftfässer umwandeln und es muss in deinem Leben nicht so bleiben und ich mache einen Schlussstrich. Und dass Jesus, wie er am Kreuz hängt, diese ganze Last dieser Welt auf sich nehmen will, wie das ein Mensch überhaupt tragen kann. Für Jesus war nicht das Problem der Worte, für Jesus war das Problem der Taten. Das hat ihn niedergedrückt, wie er gesehen hat, wie die Menschen leiden unter einem selbstzerstörten Leben in der Sünde. Aber er hat diesen Menschen begegnen können und diese brutalen Tatsachen beim Namen nennen können, weil er den Menschen gleichzeitig eine andere Tatsache zuspricht. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Jesus will das über Menschen festmachen. Ich möchte Sie nur bitten, machen Sie heute nicht dieses Furchtbare, dass Sie jetzt wieder wunde Stellen Ihres Lebens aufrühren lassen. Und dann gehen Sie nach Hause und sagen, ach, ach ja, ach ja, ach ja. Sondern jetzt soll es zu einer Ruhe kommen, zu einer Lösung, zu einer Erlösung, dass Jesus einen Strich ziehen kann und wegräumen kann. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Jesus sieht das doch alles in ihrem Leben, diese furchtbaren, wunden Punkte, was unser unreiner Blick will, unsere Fantasie, wie einfach unser Temperament mit uns durchgeht, wie rechts und links von uns Menschen leben, die geknickt sind, weil wir über sie hinweggefahren sind, weil wir andere an unserem Leben auf der Seite liegen lassen, die in der Stille vor sich hinweinen, weil sie gewartet haben auf uns und wir haben sie schlicht vergessen. Weil all das nicht wahr war. Und die Worte, die wir reden, das sieht doch Jesus. Und Jesus sagt, wagt das Unerträgliche, seht eurer Schuld ins Gesicht, aber legt sie doch vor ihm nieder, weil er euch gleichzeitig das andere sagen kann, von der Vergebung, von der Lossprechung. Und wenn Sie es vor Jesus jetzt hinlegen, darf ich das Ihnen im Namen Jesu zusprechen, dass er alle deine Sünde von dir wegnimmt. Ein letztes. Das bessere Leben, ganz Leben. Jesus redet von der besseren Gerechtigkeit und sagt, es geht doch darum, dass er ein besseres Leben lebt und eine bessere Gerechtigkeit. Die Pharisäer waren ja die Spitze von dem, was man an irdischer Frömmigkeit schaffen kann. Und es könnte Leute geben und merkwürdigerweise nimmt man ja von Predigten meist das mit, was man missverstanden hat. Dass es Leute gibt, die nach Hause gehen und sagen, ach ja, ich bin eben doch ein schlechter Mensch. Und die merken gar nicht, dass Jesus ihnen ihre Würde in die Erinnerung rufen wollte. Die laufen nach Hause. Ja, 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 mein Mann ist seit 12 Jahren tot und ich hätte noch manches anders machen sollen. Und was alles in Erinnerung kommt, wie Kain, der sagt, meine Sünde ist schwerer, als dass sie mir vergeben werden könnte. Und dann kommt diese furchtbare gesetzliche Verkrampfung, dass man hinsteht und jeden anderen misst mit der Messlatte, der ist gottlos und der ist unheilig und die Welt ist so bös und was alles Schlimmes geschieht und meine Nachbarn, man wird ein bitterer Mensch, man kriegt ein verkrampftes Glaubensleben, man hat keine Freude mehr, man zwingt sich nur, dass man ja nicht sich nochmal beschmutzt und nochmal in die Schuld fällt. Das meint doch Jesus nicht. Das meint doch Jesus nicht. Gesetzlichkeit, etwas ganz anderes. Jesus sagt sogar viel kühner, lass deine Gabe und wirf nicht ins Becken, dort ins Opferbecken. Also Vorsicht mit Frömmigkeit, Vorsicht mit Frommsein. Lass mal mit all den Dingen, du brauchst nachher nichts da reinwerfen. Sondern viel wichtiger ist, dass ihr die bessere Gerechtigkeit, das bessere Leben, das schöne Leben erfasst. Und was ist das? Dass Jesus sagt, merkt doch darum, dass es in allem nur darum geht, dass ich eine Sehnsucht habe, dass du heute an diesem Sonnentag, 26. Mai, so lachen kannst, wie du seit Jahrzehnten nicht mehr lachen konntest, weil Vergangenheit bewältigt ist. Dass du heute vom Gottesdienst weggehst als einer, der weiß, und wenn über mir der Himmel zusammenbricht, Jesus lässt mich nicht. Sehen Sie, mich, wenn Sie Ihren Namen einsetzen können. Nicht, dass Sie das von mir sagen können oder vom Mesen oder von sonst jemandem, sondern dass Sie es von sich sagen können. Lassen Sie Ihre Gabe weg. Sie brauchen nichts reinwerfen. Das ist jetzt nicht wichtig. Sie brauchen nicht ein frommes Ding jetzt abziehen. Sie müssen nichts bezahlen vor Gott. Sie müssen nur merken, dass Gott ans Licht zieht und dass Gott bei Ihnen heilen will, dass am Ende dieses neue Leben bei Ihnen kommen kann. Und dann sagt Jesus, aber machen Sie doch was anderes. Gehen Sie heute Mittag zum Bruder hin, zu dem Menschen, mit dem Sie so viele Schwierigkeiten haben, und versöhnen Sie sich, kostet es, was es wolle, dort legen Sie was hin. Dort legen Sie Ihr ganzes Leben als Opfergabe hin. Und Sie werden staunen, was Gott aus Ihrem Leben an Opfergabe machen kann. Wenn Sie Ihr Leben vor ihm hinblättern, welche Freude könnte über Ihrem Leben ausbrechen? Was könnte aus Ihnen werden, wenn Sie Ihre Gabe, sich selbst, so vor Gott hinlegen? Amen. Wir singen nun das Lied »Ein reines Herz, Herr, schaff in mir«, 263, alle fünf Verse. 263, alle fünf Verse. Mit ihm reden. Herr, dein Wort, das dringt durch in unserem Leben und trifft all die wunden Punkte. Wir danken dir dafür. Dein Wort ist diese neue Botschaft für uns, die in dieser Welt einzig etwas Großes und Neues bringen kann, eine Hilfe sein kann, die uns einzig in dieser Welt zurechthelfen kann. Herr, danke, dass du uns mit unserem ganzen notvollen Wesen erlöst hast, dass du all das getragen hast.
an deinem Kreuz, und dass wir jetzt das vor dir niederlegen können, was uns noch umtreibt, was uns belastet, was uns beschwert. Danke, Herr, dass du uns freisprechen willst und dass du uns dabei behaftest, dass wir deine Ebenbilder sind, dass es nicht billiger geht in deiner Nachfolge. Danke, Herr. Und wir bitten dich darum, mach du uns stark durch deinen Geist, so wie du immer Menschen stark gemacht hast, dieses auch darzustellen in der Welt. Gebrauche unsere Hände und unsere Füße dazu, unseren Mund, dass wir deinen Ruhm verkündigen und dass wir Taten der Liebe wirken. Herr, du musst uns dazu ganz befreien. Und wir bitten dich für deine ganze Christenheit, mach sie wieder fähig und willig zu Taten, zu Werken, die von dir geprägt sind. Herr, bewahre uns vor allem großspurigen, eingebildeten Reden. Wir wissen um unsere Niedrigkeit und um unser Versagen, aber dass du etwas aus uns machen kannst, dafür danken wir dir jetzt. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Nun singen wir von dem Lied, Herr, dein Wort, die edle Gabe. Da heißt es, von diesem harten Wort Gottes, dass es mehr sei als aller irdischer Besitz. Dieses Lied Zinzendorf, der lange Zeit von seiner Heimat vertrieben war, der ein solcher Liebhaber des Wortes war, weil er ein sogenannter Laie war und der doch mehr im Wort Gottes lebte als viele andere, ein brennender Zeuge seines Herrn. 436, den ersten Vers. Jetzt nach dem Gottesdienst sitzen wir noch etwas zusammen. Wir haben noch ein paar innere Dinge der Gemeinde zu besprechen. Wir nennen das Mitarbeiterbesprechung. Wir freuen uns, wenn viele dabei sein können, weil sie nicht nur gastweise in einer Gemeinde ab und zu sein sollen, sondern weil sie Bruderschaft erleben sollen. Wir feiern dann im Anschluss an diese kurze Besprechung, wo wir auf unser Frühlingsfest nochmal Rückblick halten, noch miteinander in ganz schlichter Form an Tischen das Abendmahl. Ich weiß, Sie müssen kochen und alles. Ich möchte Sie einladen. Es ist Ihre Sache, wenn Sie weggehen. Ich möchte Sie einladen. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind, auch wenn Sie bisher nicht mitarbeiten. Wenn Sie dabei sind, sind Sie schon Mitarbeiter, indem Sie mitdenken und mit Anteil nehmen. Und wir freuen uns, wenn Sie kommen können. Am Dienstag haben wir um 15 Uhr diese Nachmittagsbibelstunde, 15 Uhr und um 20 Uhr unser Bibeltraining über den Römerbrief. Um 20 Uhr. Wir freuen uns auch hier, wenn Leute neu dazustoßen, die gerne tiefer in die Bibel hineinfinden wollen. Am nächsten Sonntag ist im Anschluss an den Gottesdienst ein Orgelkonzert von Herrn Hirzel.
Und auch am nächsten Sonntag, also am Pfingstfest, haben wir trotz der Ferien Kindergottesdienst am Sonntag. Das ist die Eltern mit den Kindern auch wissen.
Heute Abend spricht in der Furtbachstraße 16 Dr. Gerhard Meyer, Studienleiter im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen, über das Thema, welchen Jesus bekennen wir?
Die Frage des zweiten Glaubensartikels der Christologie, welchen Jesus bekennen wir, um 19.30 Uhr in der Furtbachstraße 16. Am Ausgang liegen schon die Programme auf zur Hofacker-Konferenz. Nur damit Sie nicht an frohen Leichnam etwas anderes planen, es ist wichtig, dass wir hier an diesem Tag uns zurüsten lassen in Böblingen und Sindelfingen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben mit dem Hinkommen, es ist mir jetzt erst aufgefallen, dass ja das mit den Verkehrsverbindungen nicht ganz leicht ist, wenn man kein PKW hat. Das können wir hier arrangieren. Melden Sie sich dann zeitig. Dann machen wir irgendwas damit aus. Nur noch zu unserem Opfer. Ich möchte Ihnen danken, weil mich das bewegt, wie Sie einen solchen Notschrei oft hören, wie dort aus Johannesburg. Ich habe es am nächsten Tag auch bestätigt bekommen von dem Leiter der Vereinigten Missionshilfe in Gerlingen, von Willi Bohlmann, der viele Jahrzehnte in Südafrika lebte, wie dort die Not ist in diesen Großstädten. Es ist wirklich so, wie es dort in dem Brief zum Ausdruck kam. Heute darf ich Sie um eine Not bitten. Wir haben ja von unserem Missionsbund Licht im Osten aus überraschend viele offene Türen bekommen in den Osten hinein. Offene Türen sind, gut gesagt, das sind nur um einen Millimeter geöffnete Spälte in diesem eisernen Vorhang. Wunder Gottes. Aber wir haben doch so viel biblische Bücher und Schriften drucken können, dass gestern mich unser Geschäftsführer angerufen hat, dass wir jetzt überhaupt nichts mehr haben, auch für das Laufende, dass das ganz ausging. Ich sagte immer, lebt nur von der Hand in den Mund. Die Spender wissen das ganz gerne. Aber wir wollten jetzt eigentlich gern eine Bilderbibel für Kinder gern zum Druck geben, von Schnorr von Karlsfeld. Das kommt im Osten gut an. Wer den Spiegel liest, hat ja gelesen, dass die Doré-Bibel in Russland mit 1000 Mark gehandelt wird, die sie bei uns im Antiquariat um 15 Mark kriegen. Das ist der Geschmack des Slaven bei Kunst. Und das ist so wichtig für diese Kinderunterweisungen.